Vielen Dank für diesen Gruß jetzt und auch für den gestrigen Abend. Ich habe ihn, was nur für Sieben ging, aber ich habe ihn sehr genossen. In dieser warmen Atmosphäre, ja auch in diesem schönen Raum, aber nicht nur der Raum, sondern Sie. Also, ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Vielen herzlichen Dank. Und Sie haben mich auch nicht im Regen stehen lassen. Vielen herzlichen Dank. Ich war vor einigen Jahren auf einer Tagung oder Vertreter von Kommunitäten und wir hatten nochmal Manfred Seitz als Referent gewonnen. Manfred Seitz war, ist inzwischen verstorben. Manfred Seitz war in Erlangen Theologieprofessor. Und wir sind uns nicht das erste Mal begegnet. Aber wir haben dann nach seinem Referat gemeinsam zum Mittag gegessen und irgendwie wollte sich keiner zu uns setzen und es war wunderbar. Wir haben es sehr genossen mit ihm zusammen und wir haben lange uns ausgetauscht über mancherlei Fragen. Das war wirklich großartig. Vorher hat er sein Referat gehalten. Das war auch großartig. Und nach diesem Referat gab es, das war so ein bisschen ähnlich wie die Abende hier, also erst gab es ein Referat und dann konnten die Zuhörer, zu denen ich ja auch gehöre, dann konnte man irgendwie sich noch beteiligen am Gespräch. Und als Manfred Seitz fertig war mit seinem Referat, dann hat er eingeladen zum Gespräch, also ist nichts passiert. Irgendwie, alle waren so, was auch nicht, wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall, niemand hat sich gemeldet. Dann ging meine Gasteltern kommen. Herzlich willkommen, wie schön. dann ging Manfred Seitz ans Mikrofon und sagte in seiner ruhigen, professoralen Art, meine Frau sagt immer, deine Vorträge sind gesprächstötend. Als ich das dann daheim meiner Frau erzählt hatte, einer wirklich wunderbaren Frau, sagt sie in ihrer großen Souveränität mit mildem Lächeln, deine Vorträge sind auch gesprächstötend. Also Sie haben mich aber gestern Abend nicht im selbstsicheren Gespräch beteiligt, dann wollte ich Ihnen einfach herzlich danken und auch das werde ich meiner Frau erzählen. Also, ja, herzlichen Dank. Gestern Abend, Hoffnung auf Hoffnung im Vertrauen. Die Entscheidungen, die Ruth, wir haben gerade schon gehört, die ein mangelhaftes Leben angenommen hat, ohne selber an ihrem Mangel zum Mängelexemplar zu werden. Niemand von uns, wie mangelhaft sein Leben auch sich gerade darstellen mag, ist deshalb ein Mängelexemplar. Sie hat ihren Mangel zur Angel gemacht, Entscheidungen getroffen. Und Gott hat in allem ganz still und ganz leise, aber doch ganz wirksam und spürbar und wahrnehmbar dieses Leben begleitet und aus dem Mangel einen Segen gemacht. Heute tatsächlich, Neues Testament, eine ganz andere Geschichte. Sie ahnen vielleicht einen Titel mit dem Sturm. So eine der Sturmstillungsgeschichten. Das gibt es ja im Leben. Dass nicht nur bei Ruth vor ewigen Zeiten, sondern auch bei uns, dass manches Mal Dinge auf uns hereinbrechen, wie so ein plötzlich aufkommender Sturm, mit dem man vielleicht gar nicht gerechnet hat, dann muss man darauf reagieren, ob man möchte oder nicht. Da heißt es in Matthäus 8, und Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da geschah ein großes Beben im Meer, also das Meer war der See Genezareth, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir verderben. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf bedrohte den Wind und das Meer, und es ward eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass im Wind und Meer gehorsam sind? Wahrscheinlich sind die uns angsteinflößenden Stürme, denen wir ausgesetzt sind, andere Stürme. Manchmal ist das eine schlimme Krankheit oder sonst ein Schicksalsschlag. Vielleicht auch die Unsicherheit, die dieser Krieg in der Ukraine auch bei uns hier ausgelöst hat. Was wird werden? Ich kann mich noch entsinnen, als dieser Krieg losging und so die ersten ukrainischen Flüchtlinge dann über Polen nach Deutschland kamen, dann wurde ich ganz nervös. Ich selber entstamme einer Familie mütterlicherseits mit im und nach dem Zweiten Weltkrieg mit Flüchtlingserfahrungen. Mein ältester Cousin, den ich ja nie kennengelernt habe, ist in solch einem Lager auf der Flucht verhungert als Baby, weil es einfach nicht genug zu essen gab. Und ich wollte mich sofort aufmachen. Zu meiner Frau gesagt: Komm, wir fahren dann nach Polen an die Grenze und holen uns welche. Das war natürlich, so geht es natürlich nicht. Da kann man nicht mit Menschen umgehen. Aber ich habe den in unserer Gemeinschaft geworben und wir haben tatsächlich eines unserer Gästehäuser komplett geräumt. Haben allen unseren Gästen, die gekommen, die sich angemeldet hatten und die in den nächsten Wochen und Monaten so in unserem Terminkalender standen, all denen haben wir angerufen und gesagt: Tut uns leid, wir können sie nicht aufnehmen. Und wir haben unser Gästehaus dann mit 13 ukrainischen Gästen gefüllt. Da hat man etwas gespürt von so einem Sturm, der über ein Leben kommt. Der das Leben urplötzlich verändert. Eine Familie, das war unsere erste, die kam, da war der Sohn Mitte 30 mehrfach schwer behindert, saß im Rollstuhl. Die hatten gerade ein Haus gekauft, waren dabei, es behindertengerecht zu richten. Die Schwester war jung verheiratet, ihr Mann musste zurückbleiben, dort in Borispol am Flughafen. Wie ein Sturm. Und als sie dann so ein paar Wochen bei uns waren, dann hatten wir Besuch aus St. Petersburg. Eine unserer ältesten Freundinnen in unserer Gemeinschaft, eine unserer Partnerinnen, Eleonora Muschnikova, die in St. Petersburg eine Arbeit an Straßenkindern aufgebaut hat. Jetzt selber in hohem Alter. Und Eleonora war da. Und ich wusste, dass Eleonora ganz anders denkt wie Putin. Die kennen sich. Eleonora war Lehrerin, Putin hat seine Kinder bei ihr in der Schule, einer evangelischen Schule übrigens, in St. Petersburg bei ihr in der Schule gehabt. Sie kennen sich und Putin weiß um die Dissidentenschaft dieser Frau, die ganz kleine, nicht nur Kopf kleiner wie ich, und schmäler und aber, naja. Und ich habe zu ihr gesagt: Eleonora, möchtest du unseren ukrainischen Gästen etwas sagen? Sie sagte mir: Ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Ich schäme mich so für das, was mein Volk diesen Menschen antut. Ich kann nicht. Ich schäme mich so. Und dann habe ich gemerkt, auch auf ihrer Seite ist ein Sturm ins Leben gekommen, der alles durcheinander gebracht hat, der alles verändert hat. Es gibt so unendlich viele Stürme, denen man ausgesetzt. Solch großes, das heißt ja hier in diesem Bibeltext, heißt es, es geschah ein großes Beben. Wie so ein Beben, das ins Leben hineinkommt und plötzlich alles zerlegt. Einige Beobachtungen. Die erste heißt: Wir sitzen nicht allein im Boot. Jesus sitzt mit im Boot. Wir haben den Bericht aus dem Matthäus-Evangelium gerade gehört. Jesus und seine Jünger auf einer Seereise, das war nicht das einzige Mal, dass sie da über diesen See, und die Jünger, ganze Reihe von den Jüngern, nicht alle, aber ganze Reihe von diesen Jüngern war durchaus ja auch sehr erfahren. Die kannten sich da aus, sie sind da aufgewachsen, waren Fischer. Eigentlich ist die ganze Geschichte eine ganz alltägliche Situation, ganz harmlos. So wie die Stürme oft anfangen, ganz harmlos. Alles scheint zu händeln zu sein. Und plötzlich sind sie mitten in einer Situation, die ihre eigenen Fähigkeiten völlig übersteigt. Aus einem Haudegen wie Petrus mit seinem ganzen Fischer-Know-how nichts anzufangen. Alles übersteigt sie. Herausgerissen aus ihrem Alltag, überfordert, ausgeliefert, machtlos. Und da ist es auch egal, wie das Boot gerade beschaffen ist, auf dem wir sind. Ob wir gerade auf einem schönen, feinen Luxusdampfer so in unserem Leben dahin schippern, ganz gemütlich, oder wo unser Boot eh schon so ein halbleges Kanu ist, mit dem nicht mehr viel anzufangen ist. Sturm ist Sturm. Und das Spannende ist ja an diesen Versen, dass diese Geschichte beginnt mit: Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. In Parallelstellen wird ausdrücklich nochmal gesagt, dass Jesus wollte, dass sie da, lasst uns lieber fahren. Jesus hat sie in dieses Boot gelockt und sie sind ihm gefolgt. Und sie hätten fragen können, das wäre dann diese Mängelexemplarsituation, sie hätten fragen können, warum trifft ausgerechnet uns das? Und warum jetzt gerade? Manches Mal neigen fromme Menschen zu dieser Frage. Und die kann eigentlich ja so schnell kommen. Warum trifft mich das jetzt gerade? In den Psalmen gibt es eine ganze Reihe dieser Psalmen, die diese Frage stellen. Auch zugespitzt in dieser Frage, warum geht es den Gottlosen so gut? Psalmen, ne? Warum geht es mir so schlecht? Ich kenne ein Ehepaar. Da ist der älteste Sohn Arzt, war lange Missionsarzt, lange in Südostasien gewirkt, nach Hause gekommen, ist urplötzlich krank geworden und ruckzuck gestorben. Familie mit Kindern hinterlassen. Und sie sind fast zerbrochen an dieser Frage. Warum trifft uns das? Wir haben immer mit Gott gelebt. Und unsere Kinder auch. Und warum trifft uns das? Warum trifft uns dieser Schicksalsschlag? Warum hat auch alles nichts geholfen? Bei allen Stürmen, auch unser stürmisches Beten, das hat nicht geholfen. Das kann manches Mal vorkommen in unserem Leben, wenn die netten Bootsausflüge so jäh umschlagen. Und die Stürme einfach ungefragt auf uns eindringen. Und alle Leichtigkeit verfliegt und wenn es plötzlich ganz todernst wird in unserem Leben. Und dann gibt es keine leichten Antworten und schon gar keine schnellen Antworten. Aber es gibt allemal diese Ansage aus dieser Geschichte, aus diesem Bericht. Jesus hat seine Jünger nicht ins Boot gesetzt. Und dann ganz lässig vom Steg aus dem Boot noch einen Tritt gegeben. Viel Spaß, Freunde. Sondern Jesus war mit im Boot. Jesus war mit im Boot. Jesus war mit im Boot. Ja, ihr wird schon geflüstert, wie es weitergeht. Ja. Mitten im Sturm, das ist das Zweite, was sich hier beobachten lässt, hat Jesus absolut die Ruhe weg. Das ist wahr. Jesus ist mit im Boot, er ist mit dabei. Und dann heißt es hier, einer der kürzesten Sätze in dieser Geschichte, überhaupt der kürzeste, er aber schlief. Er aber schlief. Da sind sie alle miteinander im Boot und alle miteinander haben Angst. Und doch ist jeder in seiner Angst alleine. Weil jeder ganz unterschiedlich damit umgeht. Sie alle sind mehr oder weniger kopflos. Nur dieser eine, der schläft. Nur dieser eine, der schläft. Jesus schläft. Ich finde das, wenn ich das lese, ist ja nicht so, dass ich das jetzt das erste Mal gelesen habe in meinem Leben, aber ich finde es jedes Mal, ich weiß gar nicht, unglaublich. Er aber schläft. Man muss sich das vorstellen, ja? Wir sind da unterwegs. Also schon allein bei diesem Sturm schlafen, dann schon, da muss man schon begnadeter Schlafhaber wahrscheinlich. Ja, also wenn das so die Wellen übers Boot so und das schaukelt und schippert und was auch immer da irgendwie. Also ich war einmal auf dem Mittelmeer, also ich war schon mehrmals auf dem Mittelmeer, aber einmal, als es ordentlich gestürmt hat, also da, ich bin aufgewacht. Also, und mir war nicht so arg wohl dabei. Ich musste jetzt schnell in die frische Luft, um nicht an der Reling zu landen. Also, und Jesus schläft. Also welch ein Schlaf. Jesus schläft. Und bei den Jüngern hat keiner an Schlaf gedacht. Und Jesus schläft. Jesus hat die Ruhe weg. Und ich frage mich immer, wenn ich das lese, warum wohl? Wie kann das gehen? Dass man so die Ruhe weg hat. Dann kann man euch sagen, ja gut, ist schon Sohn vom lieben Gott und der hat gewusst, wohin die Reise geht und was weiß ich da irgendwie. Ja, mag sein, ich weiß es nicht. Und trotzdem frage ich mich, für mich auch. Klar, das denke ich schon auch. Jesus hat die Ruhe weg, weil er weiß, das letzte Wort in jeder Geschichte, bei jeder Bootsfahrt, und bei jedem Landgang, bei allem, was es überhaupt so gibt, das letzte Wort habe immer noch ich. Und trotzdem, mich spricht es unglaublich an, wie Jesus die Ruhe weg hat. Weil ich weiß, dass ich die Ruhe nicht weg hätte. In so einer Situation. Und weil ich sie oft nicht habe in meinem Leben. Diese Ruhe und Gelassenheit. Karl Barth schreibt einmal, dieses Wort habe ich von Karl Barth gelernt, Glaubensheiterkeit. Glaubensheiterkeit. Sagt, so sind wir Christen doch, sagt Karl Barth. Glaubensheiter. In all dem Schwierigen. Heiter im Glauben. Er meint damit getragen. Und mit einer gewissen Portion an Gelassenheit ausgestattet. Und einem gewissen Maß an Ruhe. Und doch fällt uns das ja nicht immer so leicht, gell? Das mit dem Schlafen. Einer der Sätze, der mit mir in meinen Dienst gegangen bin, als ich ganz jung im Dienst war, also ich habe jetzt nächstes Jahr mein 40. Ordinationsjubiläum, also schon ein bisschen her, da habe ich in einem Buch einen Satz gelesen, der geht bis heute sehr mit mir. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Buch. Ich weiß, ich habe so optisches Gedächtnis, es war auf der linken Seite. In der Mitte, ziemlich in der Mitte. Also, leider weiß ich nicht, also das Buch nicht mehr irgendwie. Und dieser Satz hieß, das Hauptamtliche in der Kirche regelmäßig und ausführlich schlafen sollten. Und nicht deshalb, damit sie noch mehr tun können, sondern damit der liebe Gott auch mal in Ruhe was tun kann, ohne dass wir ihm immer dazwischen fuhren. Den Satz habe ich mir irgendwie versucht zu merken in meinem Leben. Mit dem Beherzigen ist vielleicht noch ausbaufähig. Aber ich habe versucht mir zu merken, ich dachte, ja, da ist was dran. Unser ganzes Rennen und Machen, das ja gut ist und das auch gebraucht wird an vielen Ecken und Enden. Aber dieser schlafende Jesus, da merke ich, der weckt mir nochmal eine andere Seite. Dieser Jesus, der die Ruhe so weg hat, mitten im Sturm. Es geschah ein großes Beben im Meer, sodass das Boot von den Wellen belegt wurde. Er aber schlief. Dritte Beobachtung, beide sind da. Der Sturm und Jesus. Der Sturm ist ums Boot, die Welt auch manchmal im Boot, aber vor allem ist Jesus im Boot. Beide sind da. Und die Frage, auf die alles zuläuft, ist doch die Frage, wem vertraue ich mehr? Als sie ihn dann wecken, Jesus, als sie merken, der Kerl, der kommt nicht von der Leiter, also. Und als sie ihn dann wecken, und sagt Jesus zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Wir haben in unserem Gottesdienstteam, in unserer Kommunität vor längerer Zeit mal auch über diesen Bibeltext gesprochen. Und dann sagte meine Frau, sie würde diesen Text gerne ändern. Ihr Wunschtext für Jesus, wenn sie so das Drehbuch schreiben könnte, ihr Wunschtext für Jesus würde so lauten, so ungefähr wie: Wie gut, dass ihr mich geweckt habt. Wie gut. Ich kann euch helfen. Das habt ihr gut gemacht. Aber Jesus hält sich irgendwie, Jesus hat sich dann gehalten an den Wunschtext meiner Frau. Sie hat sich mir ein Lob gewünscht. Sie sagt, solche Jünger muss man doch loben. Das ist doch super, dass sie zu Jesus kommen. Aber es scheint ja durchaus so in diesen Versen so, dass sie Jesus gar nicht aufgrund zuerst ihres Vertrauens geweckt haben, sondern eher aufgrund ihrer Angst. Ist ja auch gut, ist ja auch richtig. Vielleicht deshalb eher diese Frage als die Ermutigung. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Gott kann ja beides. Er kann den Sturm beruhigen, aber er kann auch die, die im Sturm sind, beruhigen. Er kann beides. Und manchmal erlebe ich in meinem Leben, dass Gott den Sturm beruhigt. Und manchmal erlebe ich auch, dass er mich beruhigt, inmitten des Sturmes, das sich noch nicht gleich legt. Jedenfalls kommen sie zu Jesus und wir wollen ihnen das, so wie meine Frau sich das wünscht, durchaus zugute halten. Corinthian Boom hat einmal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Also nicht weg von Angst, nicht frei von Angst, nicht Angstlosigkeit oder irgend sowas, nicht Mut, aber vielleicht auch, weiß nicht, aber Mut ist Angst, fällt mir der Satz, Mut ist Angst, die gebetet hat. Stell die Frage, nicht so die theoretische Frage, sondern die ganz praktische. Wem vertraue ich? Die Frage nach meinem Glauben. Glaube ich denn nicht einfach die Notreserve für Krisenzeiten, die ich dann so aus dem Schrank holen kann und ziehen kann? Glaube muss ich im Alltag leben, an den guten Tagen einüben, damit er sich in den schwierigen Tagen bewähren kann. Glaube kann man in Krisenzeiten eher nicht schnell mal hochfahren. Es wäre gut, ich hätte da schon was in meinen Händen und in meinem Herzen. Wissen, wohin man in der Krise geht und was man dann so tut und was, wo man diesen Ort findet, wo man zur Ruhe kommt. Das muss man sich vorher aneignen. In der Kirche gibt es dazu dieses Wort Aszetik. Die Übung. Die Glaubensübung. Also jede Stille am Morgen. Jedes Gebet. Jedes sich beugen über der Heiligen Schrift. Das sind so kleine Bausteine in meinem Leben, von denen ich möglicherweise mal viel mehr zehren muss, als mir jetzt noch bewusst ist. Wohl dem, der letztlich, und wie gesagt, da geht es nicht so um die Theorie, nicht um fromme Theorie, aber um die Praxis unseres Lebens, wohl dem, der letztlich alles von Jesus erwartet und damit nicht in seiner Angst und Panik versinkt. Angst ist doch möglich, aber man muss ja nicht drin versinken. Die Einladung hier heißt wegschauen von dem, was mir Angst macht. Und hinschauen auf Jesus und sein Wort, dass er der Herr ist. Mut ist Angst, die gebetet hat. Letzte Beobachtung. Nochmal zu diesem Satz, den meine Frau so, naja, etwas unangemessen fand. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Jesus spricht sie als Kleingläubige an. Und Jesus verzichtet nicht auf das L in diesem Wort. Er nennt sie nicht Keingläubige, sondern nennt sie Kleingläubige. Jesus spricht ihnen ihren Glauben nicht ab, aber er hält den Glauben durchaus für ausbaufähig. Also sowas wie wenig gläubig, wenig vertrauend. Da könnt vielleicht auch noch ein bisschen mehr gehen. Und das wird euch möglicherweise auch noch gut tun. Am Ende kommt es bei den Jüngern damals und auch bei uns in unserem Leben nicht entscheidend darauf an, ob unser Glaube riesengroß ist. Jesus gebraucht immer wieder Bilder auch für den Glauben. Glaube wie ein Senfkorn. Das ist jetzt, ich bin jetzt nicht der Küchenerfahrenste, also außer beim Essen. Aber Senfkorn ist ja, soweit ich weiß, nicht sehr groß. Also, es geht nicht um einen großen Glauben. Sie kennen diesen Satz vielleicht, sondern um den Glauben an den großen Gott. Das Vertrauen an einen großen Gott. Manchmal ist mein Vertrauen nicht so groß. Einer meiner Lieblingsglaubenssätze sagt einer, der zu Jesus kommt. Jesus fragt ihn, ja, und sagt er, ich glaube, komm mal, hilf meinem Unglauben. Ja, ja, sehr ehrlich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich gebe da mein Bestes, aber Kleinglaube. Das Gegenteil von Kleinglaube ist nicht Großglaube. Das ist die Aufforderung zu einem Glauben an einen großen Gott. Und damit endet ja dann auch die Geschichte. Dann heißt es am Ende, nicht, dass alles prima war und sie haben ihren Glauben gefeiert oder Jesus oder irgend sowas. Die Menschen aber verwunderten sich und sie sprachen, was ist das für ein Mann, das im Wind und Meer gehorsam sind? Was ist das für ein Mann? Sie verwunderten sich. Alle gute Theologie führt am Ende, wenn sie gut sein will, zur Doxologie, sagen die Theologen. Also alles Nachdenken, alles Beten, alles Leben mit Gott führt am Ende zur Anbetung, zum Lobpreis. Das ist das Ziel. Nicht, dass wir große Helden werden. Die Angst kann uns schon immer mal wieder überfallen. Nicht, dass alles gleich lässig läuft und dass nie wieder ein Sturm aufzieht. Nicht, dass wir alles verstehen von vornherein und uns gar nicht wundern, wie sich die Jünger schon über diesen schlafenden Jesus ziemlich gewundert haben. Nicht das alles, sondern am Ende steht Erstaunen und der Lobpreis. Das Staunen ist vielleicht einer der tiefsten Möglichkeiten, seinem Glauben Ausdruck zu verleihen. Über Gott zu staunen. Also heute Abend, Hoffnung inmitten stürmischer Angst, wem vertraue ich mehr? Dem Sturm oder Jesus? Und das ist nichts, was man jetzt so schnell auf dem Nachhauseweg übrigens entscheiden kann. Doch, mach ich jetzt auch mal. Sondern das ist etwas, das man, wenn es tatsächlich stürmt, sich erringen muss. Darum ringen muss. Aber es lohnt sich, dass wir dem Sturm nicht mehr Beachtung schenken als dem Herrn aller Stürme. Ja, Jesus sitzt auch in meinem Lebensboot mittendrin. Und auch wenn er die Ruhe weckert, gelassen, bleibt und ich das Gefühl habe, der schläft da irgendwie vor sich hin und hat vielleicht nur gar nicht gemerkt, wie dreckig mir es geht. Er hat alles im Griff, sogar diesen Sturm. Und er ist nicht angewiesen auf meinen Großglauben, sondern mein schlichtes, sich in den Stürmen meines Lebens immer wieder zu ihm flüchten. Das wird genügen, ganz bestimmt. Soweit von mir heute Abend. Und jetzt wäre wieder Ihre Chance, meiner Frau zu beweisen, dass es doch nicht so schlimm ist mit mir. Herzliche Einladung dazu.